Lass uns noch einmal beten. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du dadurch zu uns redest und dass du versprochen hast, durch dein Wort in unser Leben hineinzuwirken, Herr. Dass dein Wort Information ist, aber vielmehr, dass dein Wort eine eigene Dynamik entfaltet, dass deine Wahrheit Herzen verändert. Und darauf wollen wir auch jetzt vertrauen und darum bitten, dass wir, indem wir dein Wort studieren, Herr, dir persönlich begegnen, wie du es versprochen hast. Amen. Zweiter Teil, horizontal. Das können wir sogar an dem Kranachbild sehen, dass primär, also vorrangig, dieser vertikale Bezug zu Christus ist, aber dass auch auf der horizontalen eher etwa in diese Gemeinschaft der Glaubenden hineingestellt wird, in diesem Falle eben mit seinem Freund Martin Luther, Freund und Kampfgenossen. Wir haben im ersten Vortrag gesehen, das war die Grundlage für alles, was dann kommt. Die Lösung des vertikalen Problems, die Rettung aus der vertikalen Not macht den Menschen zum Christen. Dadurch wird ein Christ ein Christ. Dadurch wird ein Gottesgeschöpf zu Gottes Kind. Und diese umwälzende Veränderung seiner vertikalen Situation hat nun unvermeidliche Konsequenzen auf der horizontalen Ebene. Alle zwischenmenschlichen Verhältnisse werden in ein völlig neues Licht getaucht. Und das heißt, auch im zwischenmenschlichen Miteinander sind wir nicht mehr allein mit unseresgleichen. In jedem zwischenmenschlichen Miteinander leben wir immer, das war auch vorher schon die Wahrheit, das war uns noch nicht bewusst, leben wir immer im Angesicht Gottes. Und Gott will sich auch darum kümmern, wie wir miteinander leben. Und Gottes geniale Lösung unseres größten Problems wirkt sich jetzt auch sehr konkret darauf aus, wie wir untereinander mit Schuld umgehen. Und das ist das zweite Thema nun, also Vergebung in der Gemeinde. Und der Bibeltext, den wir dafür miteinander studieren wollen, ist Matthäus 18. Matthäus 18, die Verse 15 bis 35. Wir können nicht alle Verse ganz ausführlich und gründlich studieren, aber es geht wieder darum, so eine Linie durch diesen Text hindurchzuziehen, sodass dann jeder das für sich weiter vertiefen kann. Matthäus 18, 15 bis 35. Hier zeigt Jesus jetzt, was das praktisch heißt, in der Gemeinde Vergebung zu praktizieren. Wir lesen zunächst die Verse 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört aber auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Vers 15 beschreibt eine eindeutige Situation, nämlich ein Bruder ist am anderen Bruder schuldig geworden. Und wenn die Bibel von Brüdern redet, sind die Schwestern in der Regel immer mit eingeschlossen. Das liegt daran, dass die Brüder bzw. die Männer in den Familien die Führungsverantwortung für ihr Haus haben, mit dem sie vor Gott stehen. Und in ihnen sind gewissermaßen die Frauen auch immer mit angesprochen. Wenn die Bibel sagt, bestimmte Dinge können nur durch Brüder geschehen, also wie etwa Leitung von Gemeinde, ist ganz deutlich, dass das da nicht inklusiv gemeint ist, sondern ausdrücklich eben auf die Brüder im Unterschied zu den Schwestern. Das macht jeweils der Kontext sehr deutlich. Also hier, wir bleiben jetzt beim Bruder. Ein Bruder ist am anderen Bruder schuldig geworden. Es geht um Sünde unter Christen. Darum geht es. Und liebe Geschwister, es geht hier nicht um allgemeine Meinungsverschiedenheiten. Das gibt's ja auch in der Gemeinde. Dass wir bestimmte Dinge einfach geduldig in gegenseitiger Achtung aushalten müssen. Und es ist auch klar, dass nicht alle Charaktere gleich leicht und gleich gut miteinander auskommen. Mit manchen geht's einfach leichter als mit anderen. Das ist so und das können wir auch nicht krampfhaft irgendwie verändern. Aber hier in diesem Falle geht Jesus von einer eindeutigen Situation aus. Es liegt ein Vergehen gegenüber dem Wort Gottes vor. Ein Bruder hat am anderen gesündigt. Er ist schuldig geworden aufgrund eindeutiger biblischer Kriterien. Vielleicht hat er ihn verleumdet, vielleicht hat er ihn hintergangen, möglicherweise hat er ihn in aufbrausendem Zorn fertig gemacht, was auch immer. Und durch diese Sünde gefährdet der Sünder, der gesündigt habende, sich selbst. Er gefährdet den Frieden unter Brüdern, er gefährdet die Reinheit der Gemeinde und er gefährdet das Zeugnis der Gemeinde gegenüber der Welt. Und deswegen muss jetzt gehandelt werden. Und derjenige, der zuallererst aufgerufen ist zu handeln, ist der Geschädigte selbst. Also der, dem gegenüber diese Schuld geschah. Und was soll als erstes hier geschehen? Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht. Also, das ist das Erste, mit Sünde konfrontieren. Das sind die Verse 15 bis 17, mit Sünde konfrontieren. Und Jesus entwickelt hier eine Vier-Schritte-Strategie. Zunächst unter vier Augen, das ist Vers 15. Hört er dich, so hast du einen Bruder gewonnen, weise ihn in Liebe zurecht. Oft kann schon auf dieser Ebene vieles geklärt werden, sodass gar keine weitere Ebene mehr in Anspruch genommen werden muss. Wenn das nicht funktioniert, Vers 16, zweite Ebene, nimm einen Zeugen mit. Hört er aber nicht auf dich, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Das ist hier in Anlehnung an das alttestamentliche Zeugenrecht formuliert, 5. Mose 17, Vers 6, 5. Mose 19, Vers 15. Es geht, wir sehen, um das Bemühen, den anderen zu gewinnen. Es geht nicht darum, ihn an den Pranger zu stellen, ihn fertig zu machen. Es geht nicht darum, sein eigenes Mütchen zu kühlen, sondern es geht darum, ihn zu gewinnen. Aber auch das funktioniert nicht in jedem Fall. Und dann greift der dritte Schritt, nämlich beziehe die Gemeinde ein. Also in irgendeiner Weise die Gemeindeöffentlichkeit. Das muss nicht gleich die gesamte Vollversammlung der Gemeinde sein. Das kann ein Gremium sein. Das kann zum Beispiel auch der Ältestenkreis sein. Es muss auf alle Fälle über diese zwei bis drei Zeugen hinausgehen und ein Stück Gemeindeöffentlichkeit hergestellt werden, weil auch die Gemeinde von der Schuld eines Einzelnen direkt oder indirekt betroffen ist. Aber auf keinen Fall, und das macht Paulus ja in 1. Korinther 6 klar, geh auf keinen Fall gegen deinen Bruder vor ein öffentliches Gericht. Die Bibel ist völlig eindeutig darin, dass ein Christ nicht einen anderen Christen vor Gericht verklagen darf. Um des Zeugnisses willen der Welt gegenüber. Und Paulus sagt, ja, auch ihr sollt mal die Welt richten und ihr könnt nicht mal eure eigenen Rechtssachen unter euch klären. Also, lieber lass dir Unrecht geschehen, als dass du gegen deinen Bruder vor einem weltlichen Gericht aussagst, als dass du ihn anklagst und eine weltliche Instanz zur Klärung eurer innerchristlichen Streitfrage anrufst. Wenn das alles nichts hilft, kommt der vierte Schritt, 17b, hört aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Und das bedeutet in der Regel zunächst mal Ausschluss. Ausschluss vom Abendmahl zuerst. Und dann muss die Gemeinde jeweils sehen, welche Formen des Ausschlusses sie findet. Das ist hier von der äußeren Form her nicht bis ins Letzte entfaltet. Das bedeutet nicht, dass der Betreffende damit sein Heil verloren hat. Denken wir etwa an Ananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5. Da ist nicht gesagt, dass sie keine echten Kinder Gottes waren. Da ist nicht gesagt, dass sie auf ewig verloren gegangen sind. Oder denken wir an 1. Korinther 11, 30, wo Paulus sagt, etliche sind gestorben, weil sie in falscher Weise mit dem Abendmahl umgegangen sind. Da wird auch nicht gesagt, sie haben ihr Heil verloren. Also, das sieht der Herr allein. Aber es kann sein, dass wir einen bestimmten Ausschluss und manchmal auch für eine bestimmte Zeit zunächst mal vornehmen müssen. Und wir sehen, dass die Gemeinde diesen Weg, den Jesus hier zeigt, so dann auch praktiziert hat in unterschiedlichen Aspekten. Ich habe einfach mal ein paar Verse notiert, die ihr euch abschreiben könnt, die deutlich machen, dass man in der gemeindlichen Praxis im Umgang mit Schuld diese Prinzipien dann versucht hat umzusetzen. Das Verfahren ist nicht einfach, es ist konfliktträchtig, es kann auch missbraucht werden und deshalb findet es auch in vielen evangelikalen Gemeinden nicht immer Wendung. Es gibt Gemeinden, die haben prinzipiell gesagt, bei uns gibt es keine Gemeindezucht. Es gibt sowieso nur Streit und Ärger. Wir machen das nicht. Wenn Matthäus 18, Vers 15 zitiert wird, dann oft in einem anderen Fall. Viele von Ihnen werden sich daran erinnern, an solche Fälle. Da hat jemand in der Öffentlichkeit falsche Lehre verkündet. Und ein anderer Bruder widerspricht, er reagiert. Und er wendet sich gegen diese öffentlich verkündete falsche Lehre mit einem öffentlichen Statement, mit einem Artikel, mit einem Buch, mit einem Pressestatement, whatsoever. Und dann ist oftmals die Kritik des Kritisierenden, der sagt, du hättest erstmal unter vier Augen mit mir reden sollen, bevor du das geschrieben hast. Denn Matthäus 18, Vers 15 sagt, du sollst deinen Bruder aufsuchen. Ist das richtig? Ist das eine legitime Anwendung von Matthäus 18, Vers 15? Auf keinen Fall. Weil es ein völlig anderer Zusammenhang ist. Wenn ich reagiere auf eine falsche Lehre, die ein Bruder in der Öffentlichkeit nach meiner Überzeugung verbreitet, dann geht es ja gar nicht um persönliche Schuld, wie hier in Matthäus 18. Der hat sich nicht an mir vergangen dadurch, dass er einen heretischen Aufsatz geschrieben hat, sagen wir mal. Sondern geht es um die Verbreitung falscher Lehre. Der Schaden ist ja angerichtet. Der Schaden ist ja auch schon in der Öffentlichkeit. Die falsche Lehre kann ja schon längst ihre Wirkung tun. Das Buch ist geschrieben, der Artikel ist veröffentlicht, der Vortrag ist gehalten, das Interview ist gegeben und autorisiert. Und wem gilt jetzt unsere erste Verantwortung? Natürlich der Gemeinde. Denen, die dadurch öffentlich beeinflusst worden sind. Und dann gilt eben nicht der Fall von Matthäus 18, es ist ein völlig anderer Kontext, sondern dann gilt der Fall von Galater 2, Vers 11. Jene Situation, als Petrus in Antiochia sich in einer höchst verwirrenden, verunklarenden Weise verhalten hat und so getan hat, als ob die alten jüdischen Vorschriften auch im Rahmen der Gemeinde noch ihre Gültigkeit haben würden. Und was sagt Paulus dann, Galater 2, Vers 11? Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Und dann beschreibt er eben dieses Fehlverhalten des Bruders, das für theologische Verwirrung gesorgt hat. Und dann sagt Paulus in Galater 2, 14, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten, nach der Wahrheit des Evangeliums, das geht um eine Lehrfrage, sprach ich zu Petrus öffentlich. Und so weiter. Das heißt, etwas, was in der Öffentlichkeit an Verwirrung gestiftet wird, muss öffentlich klargestellt werden. Es geht nicht an, dass derjenige, der falsche Lehre verbreitet, dafür das gesamte öffentliche Forum nutzt und bitteschön aber darauf besteht, dass die Erwiderung nur hinter verschlossenen Türen zu erfolgen hat. Das ist nicht biblisch. Das ist ein Missbrauch von Matthäus 18, Vers 15, dass bei Matthäus 18 um eine persönliche Schuld einem Bruder gegenüber geht. Unabhängig davon kann es je nach Situation richtig sein, den Betroffenen parallel dazu zu informieren und zu kontaktieren, wenn man ihm öffentlich widerspricht. Das kann alles seine Bedeutung und Richtigkeit, aber das hat nichts mit Matthäus 18 zu tun. Was wir ganz klar zurückweisen müssen, liebe Geschwister, ist der taktische Missbrauch von Matthäus 18, um einen Maulkorb gegen unliebsame Kritik an falschen Lehren jemanden umzuhängen. Also Matthäus 18 als Maulkorb zu benutzen, mit dem man verhindern will, dass problematische Lehren klargestellt werden, ist ein eindeutiger Missbrauch von Matthäus 18, den wir deutlich zurückweisen müssen. Umso wichtiger ist, dass wir den geistlichen Reichtum erkennen, der in der treuen Anwendung von Matthäus 18 liegt, nämlich dass wir dranbleiben am Bruder und an der Schwester, um ihn selbst zurechtzubringen, um die Gemeinde zu schützen und zuallererst um der Ehre Jesu willen. Und dann ist es auch nicht richtig, wenn dieser Einwand kommt, den wir alle schon gehört haben, naja, jeder muss selber wissen, was er tut. Wenn wir da jetzt nachfassen, ist das ein unerlaubter Eingriff in die Privatsphäre. Jesus sagt, nein, bleib dran. Klärt das liebevoll, taktvoll, nicht sozusagen in der breitesten Öffentlichkeit, wascht keine schmutzige Wäsche, aber klärt es. Das ist das Erste, mit Sünde konfrontieren. Und dann sehen wir hier ein zweites, Konsequenzen formulieren. Das sind die Verse 18 bis 20. Wahrlich, ich sage euch, oft missverstanden auch diese Verse. Wichtig, dass wir das mal klären. Was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das geht hier also noch immer um den Zusammenhang der Klärung von Sünde in der Gemeinde. Und Jesus sagt, ihr sollt Konsequenzen formulieren und er verwendet dafür diese Begriffe lösen und binden. Lösen und binden. Wir müssen genau klären, was das heißt. Bereits in Matthäus 16, 19 hat er das dem Petrus zur Aufgabe gemacht und hier in Matthäus 18 jetzt der gesamten Gemeinde. Was heißt das? Es gibt eine falsche Deutung dieser Stelle durch die römisch-katholische Kirche, die sagt, das ist die Macht des Papstes beziehungsweise der kirchlichen Institution, Sünde zu bewahren oder Sündenvergebung zuzusprechen. Ja, das heißt, hier ist die Kirche, hier ist der Priester, wir kommen heute Nachmittag nochmal drauf, nach katholischem Verständnis ja beteiligt an der Vermittlung und Bewahrung der Erlösung, zum Beispiel durch die Sakramente und so weiter. Und deswegen ist das Amt der Schlüssel gebunden an ein kirchlich-hierarchisches Amt, mit dem darüber entschieden werden kann, ob eine bestimmte Sünde weggenommen wird, ja oder nein. Das meint der Text aber nicht. Was heißt, bin gebunden im Himmel, gelöst im Himmel? Dahinter steht zunächst mal eine rabbinische Formulierung. Das waren jüdische Rechtsbegriffe, mit denen man Schuld feststellte zum Beispiel. Binden hieß Schuld feststellen und lösen hieß zum Beispiel einen Bann aufzuheben. Also, binden bedeutet zuschließen, einen Zugang verschließen, nämlich hier den Zugang zur Vergebung verweigern beziehungsweise jemanden auf seine Schuld behaften. Und lösen ist das Gegenteil, Vergebung zusprechen beziehungsweise jemanden von seiner Schuld freisprechen. Es geht darum, auf der Basis der Bibel eine verbindliche Bewertung zu formulieren. Vergebung verweigern, auf Schuld behaften, binden, oder Vergebung zusprechen, von Schuld freisprechen, lösen. So hat es ja Jesus auch in Johannes 20, Vers 23 gesagt, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, das lösen. Und welchen ihr die Sünden behaltet, den sind sie behalten, das ist binden. Und genau das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Und zuvörderst ihrer Leitung. Das heißt nicht, dass wir willkürlich aufgrund einer besonderen Weihe oder einer besonderen Vollmacht darüber entscheiden können, welche Sünde vergeben wird oder nicht. Sondern es bedeutet, dass wir auf der Basis von Gottes Wort, also geleitet durch Gottes schriftliche, objektiv vorgegebene Offenbarung, dem einen Vergebung zusprechen und dem anderen seine Sünde vorhalten und ihn mit Gottes Urteil konfrontieren. Das bedeutet binden und lösen. Ich erinnere mich an eine Situation aus der Frühzeit unserer Gemeinde. Eine Frau hatte ihren Mann betrogen, lebte in einem Verhältnis mit einem Nichtchristen, viele schwierige Dinge. Und ich hatte das Gespräch mit ihr zu führen und hatte ihr zu sagen, was sie praktizieren, richtet sich gegen die Ehre Gottes. Es ist nach dem Befund der Bibel Hurerei. Sie leben in Sünde und wenn sie daran festhalten, werden sie dafür keine Vergebung bekommen. Das bedeutet binden. Das hing nicht mit meiner persönlichen Autorität zu tun, sondern allein mit der Anwendung der biblischen Wahrheit auf die Situation dieser Frau. Also ganz wichtig, die Gemeinde kann diesen Dienst niemals aus eigener Vollmacht heraus tun. Oder zwei ältere Geschwister, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, aber eine Zeit lang zu den Gottesdiensten kam, auch am Abendmahl teilnahm. Und dann stellte sich heraus, ja, dass sie, ich sage es jetzt mal etwas abgekürzt, in wilder Ehe zusammenleben. Also, obwohl schon im hohen Seniorenalter und eben aus finanziellen Gründen nicht bereit waren, nachdem beide verwitwet waren, also sie hätten heiraten können, wieder zu heiraten. Und wir haben sie vom Abendmahl ausgeschlossen. Wir haben gesagt, es ist Sünde gegen das biblische Eheverständnis, in wilder Ehe zusammenzuleben. Und das, was wir den jüngeren Geschwistern sagen, dass wir das eindeutig im Licht Gottes ein Zusammenleben ohne Ehe als Sünde und gegen den Willen Gottes gerichtet betrachten, das gilt eben für jemanden, der jemand jenseits der 75 ist, genauso. Und es ist dann dieser Schritt gegangen worden, mit ihnen zu reden, Ältesten mitzunehmen. Und nachdem es keine Einsicht und keine Buße gab, war der nächste Schritt, dass wir sie vom Abendmahl ausgeschlossen haben und dass wir gesagt haben, so wie ihr lebt, ist es an diesem Punkt wirklich ein sich gegen Gottes Schöpfungsordnung und Ethik stellen. Das meint binden und lösen. Also die Quelle unserer Autorität ist nicht irgendwie ein geheimer Zirkel oder eine spezielle Erkenntnis oder eine besondere Vollmacht, sondern allein Gottes ewiges Wort. Und das kann auf zwei verschiedenen Ebenen geschehen, dieses Benennen, im persönlichen Zuspruch oder auch in der öffentlichen Verkündigung. Also in der öffentlichen Verkündigung soll natürlich nicht einzelne Personen namentlich an den Pranger gestellt werden, aber es nimmt dann öffentliche Ausmaße an, wenn wir jemanden vom Abendmahl ausschließen. Und sollte er dann trotzdem zum Abendmahl kommen, müssten wir es ihm dann eben vorenthalten. Das ist nun bei uns noch nicht passiert, dass wir ihm das Abendmahl vorenthalten haben. Wir haben versucht, eben vorher die Dinge zu klären. Und Jesus sagt nun, das hat Bedeutung für die Ewigkeit. Wenn ihr das in meinem Auftrag aufgrund meiner Wahrheit tut, dann gilt das. Das heißt nicht, dass die Leute ihr Heil dadurch verlieren. Aber was wir im Namen von Gottes Wahrheit ausrichten, das gilt. Das gilt in Gnade und Gericht. Und dann kommt Jesus nochmal auf den konkreten Seelsorgefall zurück. Dazu brauchen wir Gebet. Und er sagt, wenn zwei oder drei, das sind nämlich die zwei oder drei von Vers 16, nimm ein oder zwei mit dir. Wenn zwei oder drei in dieser seelsorgerlichen Sache wirklich mich bitten und sagen, Herr, du siehst diese Not, dann sage ich denen hier mal mit nochmal meine besondere Gegenwart zu. Wenn ihr in Anwendung von Gottes Wort handelt, dann werde ich Gnade dazu geben und meine Gemeinde stärken. Und in Vers 20 betont Jesus nochmal seine eigene persönliche Präsenz in dieser Situation. Also, ich fasse zusammen. Dieses Wahrnehmen des Schlüsselamtes bezeichnet nicht eine geheimnisvolle Sondervollmacht, sondern es ist ein Bild für die Autorität der Jünger Jesu, die nicht begründet ist in uns selbst, sondern in der Wahrheit, die Jesus uns in seinem Wort offenbart. Und als Christen sollen wir vom Wort Gottes her beurteilen, was richtig ist und was falsch ist, was von Gott gewollt ist, beziehungsweise erlaubt, und was von Gott nicht gewollt ist, beziehungsweise verboten. Lösen und binden. Wobei wir natürlich als Menschen, auch wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen handeln, immer uns irren und Fehler machen können. Also, wenn ein Atheist sagt, zum Beispiel, ich brauche keine Sündenvergebung, ich komme auch so durch, ich habe nie mehr etwas Böses getan, dann sind wir verpflichtet, ihm aufgrund des Wortes Gottes zu sagen, du bist ein vor Gott verurteilter, verlorener Sünder. Und wenn du nicht bereit bist zuzugeben, dass du Vergebung deiner Schuld brauchst, dann wirst du dem Verdammungsurteil Gottes nicht entkommen. Und andersherum, wenn ein Bußfertiger in der Seelsorge sagt, ich habe das und das getan, gedacht, gewollt, aber ich verlasse mich auf Jesus und seine Vergebung, dann dürfen wir ihm lösen, zusprechen aufgrund der Bibel und es gilt, weil er es versprochen hat. Wie vielen Menschen habe ich in einer solchen Situation zusprechen können? Etwa 1. Johannes 1, Vers 7 und 8, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist hier gemeint. Wir dürfen konkret die Bibel anwenden auf die Situation. Und Jesus sagt, das gilt. Was du unter Bindung an mein Wort dem Menschen in meinem Auftrag sagst, das gilt. Was ihr im Himmel, was ihr auf Erden lösen und binden werdet, das wird im Himmel gelöst und gebunden sein. Das war das Zweite. Also mit Sünde konfrontieren, Konsequenzen formulieren. Und jetzt das Dritte und Letzte. Und das ist vielleicht das Schwierigste. Vergebung verschwenderisch praktizieren. Vergebung verschwenderisch praktizieren. Es ist mal wieder Petrus. Petrus, der mit seiner spontanen Frage hier die letzte Runde einläutet. Er hat es noch im Ohr, dass Jesus sagt, wenn dein Bruder an dir sündigt, Vers 15. Und hier in Vers 21, das ist jetzt der letzte Abschnitt, geht er nochmal näher an den Herrn Jesus heran, Vers 21. Da trat Petrus zu ihm, also er geht nochmal richtig auf ihn zu und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihm frei und erließ ihm die Schuld bis dahin. Die Petrus-Frage ist natürlich typisch. Es platzt gerade aus ihm heraus. Jesus, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Wenn dir jetzt so bestimmte Leute vor Augen stehen, oh Jesus, wie oft soll ich dem noch vergeben? Und er schiebt gleich ein großzügiges Angebot hinterher, siebenmal. Siebenmal. Ich weiß nicht, wen du jetzt gerade vor dir hast, XY. Siebenmal, vielleicht bist du schon bei Nummer 5, ich weiß ja nicht. Dazu muss man wissen, unter den frommen Juden galt damals die Regel von Rabbi Jose ben Jehuda. Und die lautete so: Wenn jemand einmal ein Unrecht begeht, ist ihm zu vergeben. Wenn er ein zweites Mal ein Unrecht begeht, ist ihm zu vergeben. Wenn es ein drittes Mal passiert, ist ihm zu vergeben. Beim vierten Mal wird ihm nicht mehr vergeben. Basta. So. Und was macht Petrus? Er verdoppelt das Ganze und legt noch einen drauf. Ja, also 2 mal 3 plus 1 macht 7. Und was sagt Jesus im Vers 22? Von wegen 7 mal 70 mal 7 mal. Das kann man nun auch unterschiedlich rechnen, je nachdem, wie man es übersetzt. Das kann bedeuten 77 mal, also 70 mal plus 7 mal. Oder es kann bedeuten 70 mal 7, das heißt 94 mal. Also in jedem Falle unzählige Male, ohne mitzuzählen. Ja? Also ob du dem nun 490 mal vergibst oder 77 mal, das ändert auch nichts groß. Also unüberschaubar oft, das heißt immer und immer und immer und immer wieder. So. Das heißt, was gilt bei Vergebung in der Gemeinde A? Gottes radikaler Standard. Das ist das, was wir als Ausgangspunkt haben. Gottes radikaler Standard. Und jetzt sehe ich schon, wie bei einigen die Kiefer herunterklappen. Ne? Also es kommt da viel auf euch zu. Gott hat für uns einen radikalen Standard. Und manchmal, da blitzt auch etwas, also mit dem Kiefer runterklappen war ein Spaß, ich habe nicht so genau euch angeschaut. Sonst muss mir das ja auch schon wieder vergeben. Also, aber mir habt ihr ja, das wäre das Erste, was ihr mir vergebt wahrscheinlich. Also, manchmal blitzt dieser radikale Standard auf, zum Beispiel bei Meldungen wie diesen, das habt ihr vielleicht auch gelesen, vor einiger Zeit in den USA, in Charleston in South Carolina hat ein junger Mann an der Kirche 9 Menschen brutal getötet und einige Zeit später durften sich dann die Angehörigen vor dem Haftrichter äußern und sie wussten, der Täter ist per Bildschirm dazugeschaltet. Und da hat die Schwester eines Opfers gesagt, sie sei zwar böse und traurig, es dürfe aber keinen Raum für Hass geben und wir müssen vergeben. Und sinngemäß hat sie hinzugefügt, Gott sei deiner Seele gnädig. Wir sagen, Jesus, wie soll das gehen? Es ist Menschen unmöglich. Und als hätte Jesus auf diesen Einwand gewartet, macht er natürlich klar, das gilt nur für Christen. Sowas kann man nur von Christen erwarten. Ja? Das Reich der Himmel, Vers 23. Also so geht's nur bei denen, die zu Jesus gehören. Und Jesus weiß natürlich, in der säkularen Gesellschaft sieht das anders aus. Die Sprechzimmer der Psychotherapeuten sind voll mit Leuten, die an ihren Erinnerungen und an ihrer Bitterkeit kaputt gehen. Und manche denken, wenn ich mir wenigstens ein bisschen Erleichterung verschaffen könnte. So wie so ein Sandsack, gegen den ich dann boxe, ja. Ludwig XII. Von Frankreich soll gesagt haben, nichts riecht so süß wie der tote Körper deines Feindes. Und wir kennen immerhin noch das Sprichwort, Rache ist süß. Aber stimmt das? Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, E-Mail für dich. Da klagt die Protagonistin, dass ihr in Konfliktsituationen immer die Stimme versagt und ihr keine Gemeinheiten einfallen. Und ihr männlicher Gegenspieler, der erweist sich als ein Experte in gemeinen Seitenhieben. Und er sagt, ach, da kann ich dir helfen, ich kann das ganz gut. Aber er fügt dann hinzu, es hilft nicht wirklich. Und hinterher fühlt man sich ziemlich mies. Aber was will man machen, wenn die Bitterkeit nicht verschwindet? Ja, da kommt so ein Stichwort und der ganze Film läuft wieder von vorne ab. Und dann sagen die Therapeuten manchmal, ja, stehen Sie zu Ihrem Groll, stehen Sie dazu, sagen Sie ja dazu, nehmen Sie das an. Und Jesus sagt etwas ganz anderes. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Wie gesagt, hier geht es erstmal um Vergebung gegenüber Christen. Im Vaterunser wird das dann auch auf die Nichtchristen ausgeweitet. Klammer auf, wobei es manchmal fast leichter ist, Nichtchristen etwas zu vergeben als Geschwistern, weil man da nicht so enttäuscht ist einfach. Und was Jesus aber mit dem Gleichnis uns jetzt zeigen will, ist, dass Vergebung in der Gemeinde eigentlich keine schwierige Sache ist, sondern für den Jünger Jesu die logischste und selbstverständlichste Sache der Welt ist. Das werden wir gleich sehen. Eigentlich keine schwierige Sache. Dieser Mensch wird verglichen mit einem Knecht, dem das Wasser bis zum Halse steht, Vers 23, weil er in einem Sumpf von Schulden ertrinkt. Also dem steht das Wasser bis zum Hals. Also man muss sagen, ihm stand das Wasser bis zum Hals. Und dann hat sich seine Lage grundlegend verändert. Und wie das passiert, sagen die Verse 24 bis 27. Als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht. Also dieser Knecht 10.000 Talente schuldig, weil er nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn, seine Frau, seine Kinder, alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm, sprach, er hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da beamte sich der Herr bei diesem Knecht, gab ihm frei und er ließ ihm die Schuld. Das, was Jesus hier zeigt, ist Gottes gnädiger Startschuss. Das erste war Gottes radikaler Standard. Und das zweite, was wir hier sehen, ist Gottes gnädiger Startschuss. Wisst ihr, was Jesus hier macht? Hier definiert Jesus eigentlich, was ein Christ ist. Und das passt genau zu dem, was wir gerade in Römer 3 gesehen haben. Ein Christ ist ein Mensch, dem die Schuld erlassen wurde. Das ist ein Christ. Ein Christ ist einer, der gebettelt hat in seiner Verlorenheit. Und dann hat der Herr ihm einen Schuldenschnitt gewährt. Und darum hat der Christ mit diesem gnädigen Startschuss eine ganz andere Voraussetzung überhaupt zum Vergeben. Dieser verschuldete Knecht ist ein Provinzstatthalter, ein Gouverneur. Diese Gouverneure schuldeten dem König finanzielle Rechenschaft. Die mussten ihre Abgaben, ihre Zölle, ihre Steuern und so weiter regelmäßig entrichten, sauber abrechnen. Und nun kommt dieser Zahltag. Und am Zahltag stellt sich heraus, dass der Mann riesige Summen veruntreut hat. 10.000 Zentner Silber oder 10.000 Talente, das entspricht 100 Millionen Denaren. Und nur damit Sie mal eine Vorstellung von der Größenordnung haben, 100 Millionen Denaren. Die vier römischen Provinzen, Idumea, Judäa, Samaria und Galiläa, hatten zusammen ein jährliches Steueraufkommen von 900 Zentnern Silber. Das macht 10% der Veruntreuungssumme aus. Haben wir das verstanden? Also, die vier römischen Provinzen haben ein jährliches Steueraufkommen. Wenn man das zusammenrechnet, kommen gerade mal 10% von der Summe heraus, die dieser Typ in dem Gleichnis veruntreut hat. Man könnte auch andersrum sagen, die Schulden des Gouverneurs sind circa 11-mal so groß wie das Jahreseinkommen von vier Provinzen. Der hat wirklich gut gewirtschaftet, muss man sagen. Also gegen diesen Staatsdiener sind die meisten unserer Wirtschaftskriminellen kleine Fische. Der Mann ist völlig am Ende, seine Schuld ist unbezahlbar groß und es gibt jetzt nur eine Konsequenz, Vers 25, und die heißt Versklavung. Und Jesus sagt, das ist eure Situation vor dem König. Ihr steckt in einer Schuldenfalle, aus der es definitiv kein Entrinnen gibt. Und plötzlich fangen wir Fieber an zu rechnen mit unserer Lebensbilanz. Wie kann eine so hohe Summe zustande kommen? 10.000 Zentner Silber, wie soll sich das angesammelt haben? Und Gott sagt, ja, so ist es bei dir. Denk an die Diagnose von Römer 1, 18 bis 23. Und jetzt ahnen wir, das Einzige, was uns retten kann, ist ein Schuldenschnitt. Ich habe im Börsenlexikon nochmal nachgeguckt. Der Schuldenschnitt wird in der Regel in Erwägung gezogen, wenn davon ausgegangen wird, dass ein Staat seinen Haushalt nicht aus eigener Kraft konsolidieren kann. Das ist genau die Situation. Und wir stehen jetzt, wie der griechische Finanzminister vor einigen Jahren und wie fast alle europäischen Finanzminister heute, vor unserem Staatshaushalt, vor der tiefroten Bilanz unseres Lebens. Und das ist eine lange Liste von Forderungen, die wir nicht mehr bedienen können. Unterlassungen, Gedanken, Worte, Taten. Und die größte Hypothek ist unser rebellisches Herz. Und Gott macht einen krassen Schuldenschnitt. Das ist Vers 27. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Ihr merkt, ihr könnt über dieses Gleichnis auch evangelistisch predigen. Und in Vers 32 sagt er nochmal, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hattest. Radikaler Schuldenschnitt. Einseitig finanziert. Gott zahlt die Zeche ganz allein. Es gibt keine Verhandlungen, keine Fonds, keine Kreditverträge, keine Aufteilung der Risiken. Es ist ganz einseitig. Wer unter diesen Rettungsschirm flüchten wollte, konnte sich nicht einkaufen. Der konnte nur eines machen, blank ziehen. Offenbarungseid, Insolvenz anmelden, ist die einzige Chance. Und genau das hat der Knecht getan. Vers 26, er greift nach diesem letzten Strohhalm, er wirft sich nieder und sagt, Herr, habe Geduld mit mir, habe Erbarmen mit dir. Er fleht im Grunde um Begnadigung, er bittet und bettelt, er bekennt sich schuldig. Nur so seine nachgeschobene Absichtserklärung ist völlig naiv und unrealistisch. Ich will dir alles bezahlen. Das würde er sowieso nicht hinkriegen. Und der König weiß, dass der Mann dazu nicht in der Lage sein wird. Gott weiß, dass du und ich nie in der Lage sein würden, unsere Schuld vor ihm zu bezahlen. Wir werden es niemals schaffen, moralisch ein Leben so zu leben, dass wir schwarze Zahlen vor Gott schreiben. So sehr wir danach trachten, ihm zu dienen. Und deshalb schlägt der König seinem Schuldner auch keinen neuen Deal vor. So nach dem Motto, ich gebe dir 2 Jahre Frist, ich gebe dir einen neuen Kredit und dann erwirtschaftest du einen moralischen Überschuss mit deinen guten Werken und damit kannst du dann deine Schulden abbezahlen. Er muss den Bankrott erklären, nur so wird man Christ. Und ihr Lieben, deswegen bleiben viele Menschen lieber stolz an ihren Schulden kleben, als dass sie sich von Gott helfen lassen würden, weil wir uns demütigen müssen. Und deswegen steht am Eingangstor der Bergpredigt, selig sind die geistlich Armen. Das heißt, die, die ihren Bankrott vor Gott erklären, die ihre ganze Verlorenheit zugeben. Und Gott schenkt dann den gnädigen Startschuss für ein neues Leben. So, und jetzt kommt's. Ihr Lieben, wer so viel geschenkt bekommen hat, dem muss es jetzt ein inneres Bedürfnis sein, das ist die Logik hier, davon auch weiterzugeben, diese Freude zu teilen. Gewissermaßen alle zum Arm, die sich irgendwie an ihm vergangen haben. Und schon bald bekommt dieser Begnadigte die erste Möglichkeit, seiner Dankbarkeit freien Lauf zu lassen. Dieser Kollege da, der kommt wie gerufen, Vers 28. Und gleich wird er ihm um den Hals fallen. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Also das war aus der Portokasse zu bezahlen. Und den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Und das ist das Dritte, was wir hier sehen. Unser kleinkariertes Stolpern. 29, da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen und bat ihn, sprach, habe Geduld mit dir, so will ich dir alles bezahlen. Kennen wir diese Formulierung, ne? Hat er gerade selber so ähnlich gesagt, seinem König gegenüber. Und er aber wollte nicht. Sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Also diese 100 Denare, das ist nun wirklich ein kleckerles Betrag. Es ist unglaublich, was wir da lesen. Nachdem wir das vorher verstanden haben. Es ist unglaublich. 100 Silbergroschen, das ist 1/1000 des Betrages, den der Gouverneur dem König schuldete. 1/1000. Und damit sagt Jesus dir und mir, verglichen mit der riesigen Schuld, die du Gott gegenüber hast, ist die Schuld, die Menschen dir antun können, winzig, 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 winzig klein. Das ist die Aussage hier. Sie erscheint uns manchmal groß. Und aus menschlicher Perspektive ist sie auch manchmal groß. Aber niemals verglichen mit dem, was der Herr dir und mir vergeben hat. Einseitig. Es gibt unheimlich große Schuld, die wir Menschen einander antun können. Hat Jesus auch deutlich davon gesprochen. Aber versteht ihr, hier sollen wir das Gefühl dafür bekommen, wie sollen einerseits begreifen, wie groß unsere Schuld vor Gott wirklich ist. Verglichen mit dem Steueraufkommen von 4 Provinzen. Warum? Weil unsere Wahrnehmung oft genau die entgegengesetzte ist. Wir leiden unter einer optischen Täuschung in der Wahrnehmung unserer Schuld und der, die andere uns gegenüber begehen. Und uns kann, wenn wir ehrlich sind, im Affekt genau das Gleiche passieren, was uns hier in Vers 28 bis 30 so absurd erscheint. So sind wir. Wenn man das liest, ist es absurd. So sind wir. Eben noch großzügig vom König begnadigt. Und jetzt schnappt er sich seinen Kollegen mit einer brutalen Konsequenz bis auf den letzten Cent. Sind wir so? Jesus wendet sich hier an seine Jünger, Leute. Er sagt, Leute, unter euch gibt es solche Unversöhnlichkeit. Ihr verhaltet euch manchmal so, als hättet ihr nie meine Vergebung geschenkt bekommen. In eurer Arroganz, in eurer Selbstgerechtigkeit. Und hier stehen diese furchtbaren Worte, er wollte nicht. Ist das kein Grund? Und jetzt kommt dieser Vorgang auf die Zielgerade. Vers 31, als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du denn nicht auch über deinen Mitknecht dich erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Verstehen wir, was hier passiert? Jesus sagt, solange ihr euren Schuldnern nicht die einzelnen Sünden vergebt, solange wird Gott euch auch eure täglichen Einzelsünden nicht vergeben. Jesus sagt hier nicht, dass wir dadurch unsere Rettung verlieren oder unsere Gotteskindschaft. Aber er macht deutlich, dass unser Verhältnis zum Vater getrübt wird, unsere Freude im Glauben, unsere Vollmacht im Dienst. Wir sind als vergebungsresistente Christen noch nicht geistlich tot, aber wir sind geistlich krank. Und Gott erzieht uns, das macht dieser Vers 34 deutlich. Gott erzieht uns auf seinen Wegen. Welche Folgen hat das, wenn wir nicht vergeben? Dass uns oft die Freude fehlt am Wort Gottes, die Dankbarkeit über Jesus. Die Freude im Dienst, es ist so viel blockiert. Und darum ist das eine seelsorgerliche Hilfsfrage. Es ist keine Patentlösung, aber es ist eine seelsorgerliche Hilfsfrage, die man sich stellen sollte zumindest. Wenn du den Eindruck hast, dass dein Leben mit Jesus an manchen Stellen lau und freudlos geworden ist, könnte es sein, das ist, wie gesagt, es ist kein Generalschlüssel, der alles erklärt, aber könnte es sein, dass du möglicherweise einem bestimmten Menschen nicht vergeben willst. Dass du an einer Sache festhältst und nicht bereit bist, die loszulassen. Könnte es sein, dass du bestimmte Sünden anderer immer wieder aufwärmst? Okay, aber dann gibt es ja auch den Fall, was machen wir, wenn jemand unsere Vergebung gar nicht will? Im Gleichnis wird ja wenigstens gebeten drum. Aber noch schlimmer, wenn jemand seine Schuld gegen uns gar nicht einsieht, das passiert ja auch. Da wird jemand an uns schuldig und hat nicht im geringsten die Ahnung, dass er an uns schuldig geworden ist. Und wenn man es ihm sagt, dann sieht das auch nicht ein. Vielleicht im Gegenteil, macht uns noch Vorwürfe. Und dann ist die Gefahr, denke ich, immer wieder da, dass wir entweder in Selbstmitleid zerfließen oder dass wir bitter werden. Was können wir machen? Ich denke, eine wichtige Hilfe ist immer, dass wir für den, der da an uns schuldig geworden ist, nach unserer festen Überzeugung, und wir müssen es natürlich mal prüfen, es kann ja auch sein, dass wir uns täuschen, aber wenn wir es geprüft haben und nach wie vor die Überzeugung sind, er ist an uns schuldig geworden, das ist die Situation, dass wir für den Kerl beten und dass wir nochmal sagen, Herr, ich vergebe ihm, um deinetwillen, Herr, du weißt, wie schwer mir das fällt. Und du weißt, dass das emotional bei mir noch lange nicht so richtig nachvollzogen ist. Aber ich vergebe ihm um deinetwillen, weil Matthäus 18 gilt. Vielleicht kann das sich um jemanden handeln, der schon gestorben ist. Und du konntest das nicht mehr mit ihm klären. Oder es kam vielleicht erst heraus, nachdem er schon heimgegangen war. Dann kannst du trotzdem, kannst du zu seinem Grab gehen oder es auch bei dir zu Hause machen, und sagen, ich vergebe ihm. Es ärgert mich so, es verletzt mich, es geht mir so nach. Aber ich will ihm vergeben um deinetwillen, weil du mir so unendlich viel mehr vergeben hast. Das ist das eine, was du tun kannst. Das andere ist, dass du einfach auf üble Nachrede verzichtest. Das ist auch schon sehr befreiend, wenn du auf üble Nachrede verzichtest und du merkst, du kannst es nicht auf den biblisch vorgegebenen Wegen klären und er ist nicht bereit dazu, er hält daran fest. Und dass du, wenn sich dir die Möglichkeit eröffnet, ihm möglicherweise sogar Gutes tust. Liebet eure Feinde. Vielleicht solltest du ihm einen Brief schreiben. Vielleicht solltest du ihm zum nächsten Geburtstag ein kleines Päckchen schicken. Und dass du immer wieder um die Reinigung deines eigenen Herzens betest. Emotionen brauchen Zeit. Du kannst nicht deine Emotionen per Knopfdruck abstellen. Und auch mit Krampf geht das nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber Jesus allein kann Wunden heilen. Und er will uns helfen, dass wir uns auch nicht an das Böse klammern, was uns angetan wurde. Und diese grundsätzliche Vergebungsbereitschaft, die dient der Ehre Gottes, die dient dem Frieden in der Gemeinde, die dient möglicherweise dazu, feurige Kohlen auf dem Haupt des anderen zu sammeln. Vielleicht gebraucht Gott das ja, um ihn zu überführen. Aber die dient auch dem Frieden deines eigenen Herzens. Und darum frage ich dich, kannst du vergeben? Lies diese Verse. Führ dir dieses Gleichnis vor Augen und lass dich beschämen, wie viel dein Herr dir vergeben hat und immer wieder vergibt. Sind wir fast am Schluss, aber eins muss ich noch sagen. Was kann man machen, wenn man in so einer Falle drin sitzt? Vielleicht sagst du ja, Mensch, ich habe mich so oft zusammengerissen. Ich habe mich so angestrengt. Aber es kommt einfach immer wieder hoch. Wie kriege ich diese Kraft zum Vergeben? John MacArthur hat dazu ein gutes Beispiel berichtet in seiner Exegese zu Matthäus 18. Da berichtet er von einem Mann, der auf seiner Reise durch Burma schwimmend einen Fluss durchqueren musste. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er plötzlich lauter kleine Zecken, die sich in seiner Haut festgesetzt hatten und sein Blut saugten. Und er wollte jetzt drangehen und diese Zecken einfach ausreißen. Und ein Eingeborener warnte ihn und sagte, mach das bloß nicht. Denn wenn du die Zecken in dieser Weise rausreißt, dann bleibt immer ein Teil davon in der Haut und du kriegst eine fürchterliche Infektion. Wir machen etwas viel Besseres. Und dann bereitete der Eingeborene dem Mann ein warmes Bad mit bestimmten Kräutern. Und in diese Kräuter sagte er, jetzt leg dich in dieses Bad rein. Und pass auf, was geschieht. Und was geschah? Eine Zecke nach der anderen verließ von selbst den Körper des Mannes. Und er wurde wieder gesund. Und John MacArthur wendet das jetzt so an und sagt, jede Schuld, die wir nicht vergeben, ist wie ein Blutsauger, der unsere geistliche Kraft schluckt. Und wir können das nicht mit gewaltsamer Willenskraft einfach rausreißen. Das kriegen wir nicht hin. Es hilft nur eins, dass wir immer wieder ganz bewusst unser Leben in Gottes vergebende Gnade eintauchen. Dass wir unser Leben immer wieder ganz bewusst unter die Vergebung des Herrn stellen und ihm danken für die Gnade, die er uns geschenkt hat. Und dann werden uns die Zecken der Hartherzigkeit und der Bitterkeit von selbst verlassen. Helmut Thielicke hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, es geht nicht um das Aufgebot von Willenskräften, sondern es geht um eine Blickwendung zum Kreuz hin. Was hat er für uns getan? Es geht nicht darum, dass wir unsere spärlichen geistlichen Muskeln spielen lassen, sondern es geht nur dadurch, dass du auf Christus siehst, was er für dich getan hat. Und darum ist es so wichtig, dass du Römer 3 verstehst. Diese geniale Lösung, mit der Jesus alles auf sich genommen hat. Wie sehr er für dich gelitten hat. Und dass er dir alles vergibt. Und dass er dir dieses neue Leben geschenkt hat, als du zu ihm kamst. Und dann sag ihm das doch und kannst sagen, Herr, du hast so viel, unendlich viel für mich getan. Du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Du hast den ganzen Preis bezahlt. Und bitte erbarme dich doch auch über mein verkrustetes, hartes Herz. Und schenke mir immer wieder ein vergebenes Herz. Und lass doch immer mehr mein Leben ein Echo sein auf das, was du mir geschenkt hast. Ihr Lieben, wenn wir zu Jesus gehören, dann können wir wirklich sagen, niemand hat so viel Vergebung erfahren wie wir. Niemand hat so viel Vergebung erfahren wie wir, die wir unseren Bankrott vor dem Herrn angemeldet haben. Die anderen, die Nichtchristen, die laufen ja noch mit ihrer Schuld rum. Die kennen ja diese totale Vergebung noch gar nicht. Denen ist möglicherweise noch nicht mal ihre Schuld klar geworden, geschweige denn, dass sie Vergebung haben. Aber wenn du ein Jünger Jesu bist, dann hast du diese Vergebung erfahren, dann hast du sie in Anspruch genommen, dann hast du sie ergriffen. Und dein ganzes weiteres Leben soll jetzt ein Echo sein auf diese Vergebung, die der Herr dir geschenkt hat. Und darum schließe ich mit dem Beispiel einer Frau Rubens, die gelebt hat in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 1517. Ihr Mann saß im Gefängnis zu Antwerpen, Jan Rubens, verurteilt zum Tode wegen Ehebruchs. Das gab es damals noch. Und dann bekommt er dort in seiner Zelle, wo er auf die Verurteilung bzw. die Hinrichtung wartet, einen Brief von seiner Frau. Und Frau Rubens schreibt ihm Folgendes: Mein lieber und sehr geliebter Mann, ich vergebe euch jetzt und immer. Ihr seid in so großem Kampf und Ängsten, aus denen ich euch gern mit meinem Blut erretten würde. Könnte da überhaupt Hass sein, dass ich eine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte, verglichen mit so viel Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung bei meinem himmlischen Vater erflehe? Ich werde mit ganzer Kraft Gott für euch bitten und mit mir unsere Kinder. Kraft ihrer Fürbitte und ihres Eintretens kam Jan Rubens nach 2 Jahren Haft wieder frei. Das Ehepaar siedelte sich in Siegen an. Und dort wurde ihnen dann später ein weiterer Sohn geboren, aus dem der weltberühmte Maler Peter Paul Rubens werden sollte. So hat Gott das gesegnet, die Vergebungsbereitschaft dieser Frau. Und der Grund dafür lag einzig und allein darin, dass sie wusste, mir ist so viel vergeben worden. Diese Frau kannte bestimmt auch den Satz, wie du mir, so ich dir. Aber sie hat ein einziges Wort darin geändert. Wie Gott mir, so ich dir. Und dann wurde ihr ganzes Leben ein Echo auf die Vergebung, die sie empfangen hatte. Lieber Jesus, darum bitten wir dich, dass du uns das immer wieder schenkst, Herr. Und wir bitten um Vergebung für unsere Kleinkariertheit und für unsere Hartherzigkeit manchmal. Womit wir eigentlich zeigen, wie schnell wir vergessen, was du uns alles vergeben musstest, Herr. Und wie total wir angewiesen sind auf dein Erbarmen, mit dem du uns gerettet hast. Ach, lass uns das doch noch viel bewusster vor Augen stehen. Und schenke uns ein weiches, ein vergebungsbereites, ein in ehrlicher Weise demütiges Herz, Herr. Du hast uns so viel geschenkt. Lass uns reichlich austeilen von deiner Vergebung in unserer Familie, in unseren Ehen, in unseren Gemeinden, Herr. Und auch im Umgang mit unseren nichtchristlichen Zeitgenossen. Lass unser Leben ein Echo sein auf deine Vergebung. Amen.